Ins Archiv.
Der Restrelle hat jetzt von institutionellen Anlegern geredet, die hier eine zentrale Rolle spielen. Ich kann vielleicht noch mal schnell in Erinnerung rufen, welches die wichtigsten sind. Das ist die Interkantonale Gemeinschaftsstiftung von Pensionskassen mit 20%, Pensionskasse von der Ziba Geigi mit 10%, mit je 5% sind Pensionskassen von der Autofon, der Cardinal, der Galenica, der Securitas, der Sulzer und der Zellweger beteiligt. Die allein sind praktisch 2/3 von diesem ganzen Investitionsvolumen bestritten. Nun, es geht aber nicht nur um institutionelle Anleger, die eine Rolle spielen, sondern auch um die Institutionen, konkret unsere gewählten Behörden, der Stadtrat, der verschiedene Bewilligungen erteilen muss, damit so ein Vorhaben überhaupt möglich wird. Das ist einerseits eine Baubewilligung, andererseits eine Abbruchbewilligung. Und bei diesem konkreten Projekt geht es auch darum, dass zur Realisierung die Stadt ein Stück eigenes Land, das sie an der Partnerstrasse 4 hat, dann Bauherrengemeinschaft abtreten soll, damit sie ihr Ladengeschoss um etliche Quadratmeter vergrößern können. Ich möchte vielleicht jetzt kurz aufzeigen, wie die Stadt hier vorgeht und was eigentlich unsere Möglichkeiten hier jetzt auf rein rechtlicher Ebene sind, sich hier dagegen zu wehren. Die Baubewilligung, die wird ja öffentlich ausgeschrieben, das war im April der Fall gewesen. Da kann jeder Anwohner, also der im unmittelbaren Umfeld wohnt, kann dagegen einen Rekurs erheben. Der Rekurs hat die Wirkung, dass die Baubewilligung nicht rechtskräftig wird. Das heisst, dass auch nicht mit dem Abbruch zum Beispiel kann angefangen werden. Die Anwohner können verschiedene Mängel von diesem Bauvorhaben geltend machen. Das ist auch gemacht worden. 8 Anwohner, vor allem Leute, die an der Müllerstrasse wohnen, die von der Erschließung von diesem Vorhaben sehr stark betroffen sind, haben mit der Unterstützung vom Verein Pro Stauffacher das Rechtsmittel. Es ist zum Teil vielleicht stumpfe Waffe, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man alle Mittel, die es gibt, im Kampf gegen so ein Projekt einsetzt, haben das Rechtsmittel vom Rekurs ergriffen. Es ist ja so, dass der Viktor Kleinert, wo er noch Bauherr war, sich zuerst den sogenannten Vorentscheid gegeben hat von der Stadt. Das ist meistens so, wenn ein Spekulant viel Geld investiert, tut er sich zuerst absichern. Er tut ein Grobprojekt bei den Behörden einreichen, damit er sich versichern kann, ob ihm das überhaupt bewilligt wurde, damit er nicht zu viel Geld auf Fonds perdu muss investieren. In diesem Vorentscheid hat der Herr Kleinert sein redimensioniertes Projekt präsentiert, mit noch 2000 Quadratmeter Ladenfläche, mit 28 Familienwohnungen, wo an sich noch ganz proper und kompromissbereit ausgesehen hat. Nachdem die Bauherrschaft gewechselt hat und der Kleiner den Vorentscheid vom Stadtrat im Sack hatte, ist dann allerdings die Ladenfläche hauruck wieder auf 3200 Quadratmeter erhöht worden. Die 28 Familienwohnungen sind dann plötzlich nur noch 19 gewesen und alle die Zugeständnisse, mit denen man den Vorentscheid vom Stadtrat sich beschafft hat, sind dann quasi im Nachhinein wieder verschwunden. Das alles, weil es natürlich darum gegangen ist, die Rendite von diesem Projekt maximal zu erhöhen. Das gesamte Bauvolumen ist auch um etwa 700 Quadratmeter gesteigert worden. Das mit einer ganz windigen Berechnung, in dem der Bauherr nicht nur die Ausnutzung, die ihm auf seinem Grundstück möglich ist, sondern auch die vom angrenzenden Z-Haus einbezogen hat und dann einfach die überschüssige Nutzung, die er von seinem Nachbar her noch können beziehen konnte, dem wieder abgekauft hat, um auf seinem eigenen Areal ein höheres Haus bauen zu können. Das sind so Geschäfte unter Kapitalisten, wie das üblich ist. Das ist aber nach Planungs- und Baugesetz nicht so ganz legal. Normalerweise wird das so gemacht, weil man sagt, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Aber jetzt haben die Anwohner in einem Rekurs das unsaubere Vorgehen gekriegt. Und jetzt wird es auch Aufgabe vom Verwaltungsgericht, von der Baurekurskommission sein, sich einmal damit zu beschäftigen, ob so spekulative Übernutzungen von Grundstücken überhaupt zulässig sind. Dem Rekurs wird vor allem auch gekriegt, dass die Erschließung völlig ungenügend ist. Es hat praktisch bei dieser grossen Verkaufsfläche von diesem Einkaufszentrum nicht einmal 200 Quadratmeter Lagerfläche. Das heisst, es muss zum Teil mehrmals am Tag angeliefert werden und das in einer ganz schmalen Strasse. Es wird also unzumutbaren Verkehr für die Anwohner bringen. Das ist alles in diesem Rekurs geltend gemacht worden. Das ist vielleicht jetzt sehr viel Juristenfutter, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch diese Ebene schliesslich nicht einfach sagt, die Anwälte, das ist das, was die Gegenseite einsetzt und unsere Kampfmittel hören dort auf. Ich glaube, es ist wichtig, dass man gerade in so Fällen auch die, wenn auch schwache Mittel, ergreift. Sie haben mindestens eine Wirkung, nämlich so einen Bau zu verzögern. Und wenn er verzögert wird, kann auch viel in der Zwischenzeit an neuen Sachen passieren. Ein Umdenken bei Pensionskassen und so weiter. Es können sich auch Rahmenbedingungen verändern. Das Zweite betrifft die Beschwerde, die der Verein Pro Stauffacher gemacht hat wegen dieser Abbruchbewilligung. Das ist ja so, wenn in einem Haus Familienwohnungen sind, muss das bewilligt werden, der Abbruch oder der Umbau von diesen Wohnungen. Und da hat sich gezeigt, dass offenbar in diesen zuständigen Ämtern es Leute gibt, die nicht so gut sind im Rechnen. Die haben nicht einmal genau zusammenzählen können, wie viele Wohnungen es überhaupt jetzt am Stauffacher hat. Da haben sie einfach gewisse Wohnungen als Büro gerechnet, haben, um dann gesamthaft ein bisschen beschissen zu können und die Bewilligung trotzdem zu erteilen. Mit dieser Aufsichtsbeschwerde hat man hier auch die Mängel von dieser Bewilligung aufgezeigt. Das ist eine Beschwerde, die sich an die Baudirektion richtet, auch dort ohne Illusionen, aber im Willen, alle diese Schludrigkeiten, alle diese Komplizitäten von Behörden mit diesen Spekulanten auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube, das ist wie das, was der Rees gesagt hat, ein wichtiger Teil, Öffentlichkeit herstellen, zeigen, wer wo und wie entscheidet, damit die Prozesse, die sich hier abspielen, nicht als unveränderliche Prozesse erscheinen, sondern als Prozesse, die von ganz bestimmten Menschen beeinflusst werden und wo auch wir können Einfluss darauf nehmen. Vielleicht noch etwas Letztes betrifft ein Geschäft unter Brüdern. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass der Viktor Kleiner seinerzeit von der Stadt das eine Haus, das ihr am Stauffacher gehört, hat wollen kaufen, um das in die Überbauung einzuwerfen. Das ist dann unter dem Druck von der Öffentlichkeit verhindert worden. Was macht die Stadt? Sie tut jetzt einfach einen Streifen Land von diesem Grundstück dieser Bauherrschaft abtreten. Das bringt ihr eine massive Vergrößerung von der Ladenfläche. Und der Vertrag ist jetzt bereits Ende März von dem letzten Jahr zwischen der Stadt und der Bauherrschaft abgeschlossen worden. Ich habe hier im Gemeinderat eine Interpellation gemacht, wo ich mich unter anderem interessiert habe, was eigentlich die Bauherrschaft für das Land so zahlen tut. Und ich habe dann die lustige Antwort gekriegt: Die Entschädigung, welche die Bauherrschaft der Stadt für die Einräumung des Anbaurechtes zu leisten hat, wurde von der Städtischen Schätzungskommission nach objektiven Kriterien festgelegt. Punkt. Von einer Publikation des entsprechenden Betrages muss der Stadtrat absehen. Punkt. Also es zeigt sich eben auch, dass da man nicht einmal bereit ist, über so Geschäfte unter Brüder Auskunft zu geben, dass die Öffentlichkeit, die das auch interessieren würde, auch mal könnte wissen, zu was für Bedingungen, für wie viel Geld da öffentliches Land für so ein Spekulationsvorhaben, wo die Quartierbevölkerung entschieden ablehnt, wie so Land verschachert wird. Das vielleicht einfach drei Beispiele, wo man sieht, wer und wie an einem Entscheid beteiligt ist auf der Seite der Behörden. Konkret fallen alle die Entscheide in der Bausektion 2 vom Stadtrat. Da gehören dazu der Stadtpräsident, der Thomas Wagner, freisinnig. Der Bauvorstand 2, der Hugo Fahner, freisinnig. Und der Rudi Eschbacher, Bauvorstand 1, evangelisch.
Wir sind jetzt angelangt an unserem 5. Block. Wenn ihr euch äussern wollt zu dieser Stauffacherüberbauung, zu dieser umstrittenen, so könnt ihr anrufen auf Telefonnummer 252 84 00. Ich wiederhole, Telefon 252 84 00.
Ja, wir haben jetzt bei uns am Telefon den Uli Haag. Er ist Mitglied vom Bieler Stadtrat. Ich muss dazu sagen, Stadtrat, das klingt ein bisschen korrupt, aber im Biel ist der Stadtrat die Legislative, also was in Zürich der Gemeinderat ist. Uli Haag, du hast eine Interpellation eingereicht, Ende November. Was hast du mit dem wollen?
Ja, mit dieser Interpellation wollte ich wissen, ob im Staufacherprojekt in Zürich auch Gelder von Pensionskassen von unseren städtischen Beamten drin sind. Und ich wollte wissen, wie viel es das sind. Und es ist klar, dass die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wenn das der Fall ist, und ich glaube, es ist der Fall, dass es nicht angeht, dass Pensionsgelder von Arbeitnehmern und Angestellten in solche Spekulationsobjekte investiert werden.
Ja, hast du schon eine Antwort bekommen?
Nein, ich habe keine Antwort bekommen. Das braucht immer seine Zeit. Und gerade für das, was jetzt läuft in Zürich, also die Kündigungen, ist die Interpellation, würde ich sagen, wirkungslos, nicht?
Also es kann sein, dass du die Antwort dann bekommst, wenn das Shoppingcenter am Stauffacher schon steht?
Ja, vielleicht nicht gerade, aber es wird sicher noch 2 bis 3 Monate gehen, bis ich die Antwort habe. Und es ging dann nachher, wenn ich die Antwort habe, vor allem darum zu schauen, dass in Zukunft solche Sachen nicht mehr passieren.
Ich muss ja dazu sagen, der Stadtpräsident von Biel, der Hermann Fehr, ist ja in der SP, er ist glaube ich auch Finanzchef. Es könnte an sich von ihm erwartet werden, dass er kritisch gegenüber dem Projekt steht.
Ja, ich erwarte es und hoffe es nicht.
Ja. Hast du mit einzelnen Leuten geredet, die ihre Pensionskassengelder jetzt quasi am Stauffacher investieren?
Ich habe wenig Kontakt mit diesen Leuten, aber ich weiss, dass gewisse Mitglieder vom VPOD insbesondere das sehr kritisch anschauen, und ich hoffe noch, dass in Zukunft auch die Leute besser schauen, wo ihr Geld herkommt, und dass das Geld nicht eigentlich in ihre eigenen Interessen investiert wird. Nicht?
Also ich habe einmal mit Mario Gemmerli noch geredet, der ist ja Präsident von der Sektion Städtischen im VP, der ist Busfahrer in der Stadt Biel, und er hat zum Beispiel von allem gar nichts gewusst und ist auch eigentlich recht verschrocken, als er gehört hat, wo seine Pensionskassengelder hingehen.
Also ich glaube, das Erschreckendste an dieser Geschichte für mich ist die, dass das Geld so in eine Sammelstiftung hineingeht, wo über 200 verschiedene Pensionskassen ihre Gelder einzahlen oder einen Teil von ihren Geldern einzahlen, und dass das Geld nachher ganz unpersönlich und eigentlich jeder Kontrolle entschwindet, nicht? Und dass eigentlich die, die sie einzahlen, zuletzt vor einem Faktum stehen, das sie gar nicht wissen, wo das Geld irgendwie angelegt wird. Das ist eigentlich nicht mehr durch Kontrollen gezogen worden.
Ja, gut, Uli Haag, besten Dank.
Merci auch.
Danke.
Schönen Abend noch.
Ciao.
Max
Meier, Salih.
Salih Max. Hör mal, ich habe eine Frage. Wenn man nicht in die Pensionskasse, also da in Immobilien anlegen, im Staufacher, in was soll dann das Geld angelegt werden? Was sehen Sie für Möglichkeiten?
Ja, das ist dazu zu sagen, dass es, was die Anlage betrifft, von diesen Pensionskassen sehr strenge Vorschriften gibt. Ich habe die Verordnung vom Kanton Zürich, die stammt aus dem Jahr 1978 vor mir, Und da drin ist zum Beispiel sehr genau festgelegt, dass Maximum 10%, also Maximum ein Zehntel von diesen Geldern, dürfen in genossenschaftlichen Wohnungsbau, also den Wohnungsbau, wo man kann sagen, den kann man vermutlich noch verantworten, wo keine Rendite muss erzielen, sondern wo sehr nahe ist am sozialen Wohnungsbau. Also Maximum 10% dürfen dorthin angelegt werden. Und wenn man solche Bestimmungen sieht, dann nachher, sieht man auch die ganze Fragwürdigkeit von dieser Geschichte.
Und das, in dem Moment ist es beschränkt, dass die Pensionskasse nicht selber könnte, so verbilligte Wohnungen machen, oder?
Nein, das kannst du nicht. Also du kannst nicht einfach das ganze Geld zum Beispiel in einen sozialen Wohnungsbau anlegen.
Ah, dann ist es von dort her geklemmt.
Ja,
sehe ich. Gut, vielen Dank.
Ja. Merci dir.
Danke dir, ciao.
Jetzt nochmal schnell die Nummern, falls jemand anrufen noch zu diesem Thema. Die Nummer hier im Studio ist 252 84 00. Sali, wer bist
du? Hoi, das ist Friedi. Ich hätte nur eine Frage, eben wegen diesen Pensionskassen, gell, wenn die in ein Zentrum investiert werden. Sind denn die Zentrum versichert so hoch? Kann ja passieren, dass vielleicht pleite gehen, nicht mehr laufen oder,
ja,
sagen wir, oder geplündert werden. Das kann alles passieren, ja, oder?
Also es ist ja so, dass tatsächlich schon Pensionskassen Konkurs gegangen sind, aber in der Regel nicht, weil sie zum Beispiel in so Liegenschaften investiert worden sind, sondern meistens darum, weil der Unternehmer selber Geld ausgelegt hat aus dieser Pensionskasse, teilweise legal, viel auch illegal, und dass dann einige Unternehmer praktisch ihre eigenen Pensionskassen bzw. Pensionskassen von ihren Beschäftigten plündert haben.
Ja, eben das sehe ich nämlich auch so.
Das ist
da hat man ja gar keine Kontrolle mehr, was mit dem Geld dann passiert. Und nachher heisst dann einfach, ja, ihr guten Leute, ihr habt halt eingezahlt, ja, das war das Risiko gewesen, oder? Jetzt stehen wir halt da, oder?
Eben darum sagen wir, also wenn wir auf dieser Ebene will diskutieren, wenn man sagt, man macht überhaupt mit der zweiten Säule, dann ist es im Prinzip allein verantwortbar, dass man sagt, das Geld wird investiert in billigen, in sozialen Wohnungsbau. Und dort ist natürlich auch eine Wertsicherung da, weil ein Haus, das einigermaßen vernünftig billig gebaut ist, das verliert natürlich seinen Wert auch nicht.
Ja, ja, aber das Zentrum, oder, hat ja fangen so viel. Ich glaube, das geht auch mal hin und runter mit diesen Zentren.
Ja, hoffen wir das Beste.
Ich sehe es nämlich so kommen, dass die Leute mal dann nicht mehr so viel verdienen. Oder? Oder wenn das so weitergeht wie bis jetzt, sehe ich das gar nicht mehr, dass das noch rendieren kann. Und dann nachher ist das Geld natürlich weg. Oder? Dann heisst es ja, du wirst ja gar nicht, was es ist.
Ja. Gut. Ja.
Danke.
Gut. Ciao.
Ciao.
Rein.
Hallo, du bist auf Sendung jetzt. Ciao.
Gut, das ist der Walti von Gladbruck. Ich habe eine Frage. Wenn jetzt Volksinitiative Volkspension 1972 angenommen worden wäre, dann habe ich wollte fragen, wie wäre das gewesen? Hätte man da können, wenn das die Finanzierung so gelaufen wäre, die Gelder sinnvoller einsetzen?
Ja, es gibt natürlich einen grundlegenden Unterschied. Wenn die Volkspension angenommen worden wäre, das hätte bedeutet, dass die jetzige AHV ausgebaut wird. Und die funktioniert eben nicht nach dem Kapitalanhäufungsprinzip wie Pensionskasse, sondern dort wird eigentlich, das ist so wie eine Art Verschiebebahnhof. Also das heisst, du, wo jetzt schaffst zum Beispiel, finanzierst die Rente von jemandem, der jetzt nicht mehr schafft. Also die Einzahlung